Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Ja, hallo. Ein unheimlicher Sound zum Start unserer aktuellen Folge von Niedersachsen im Blick, dem Podcast des Politikjournal Rundblick. Hier sind am Mikrofon Christian Wilhelm Link. Hallo Christian.
Hallo Anne.
Und ich bin Anne Behlte-Altwig. Der Rundblick ist im Sommermodus. So richtig sommerlich entspannt fühlen wir uns noch nicht. Es ist doch nach wie vor eine Menge los in Niedersachsen und wir haben gut zu tun. Aber wir nehmen uns trotzdem die Zeit, auch mal was anderes zu lesen als Beschlussdrucksachen oder als die niedersächsischen Tageszeitungen. Sondern wir haben gesagt, wir lesen mal Bücher, die einen Niedersachsen-Bezug haben und sprechen im Podcast darüber. Und mein Vorschlag war Die Frau mit den vier Armen. Ein Roman von Jakob Nolte, der 2024 erschienen ist und beworben wird als Niedersachsen-Noir. Also das fand ich schon mal einen total raffinierten Werbetrick, zu behaupten, der Autor hätte quasi ein neues Genre erfunden. Du bist nicht so überzeugt, Christian, oder?
Ich bin ja ein Fan der wirklichen Film-Noir-Reihe, also 1930er, 40er Jahre, Detektive in Schwarz-Weiß, Humphrey Bogart rauchend in seinem Büro, dann kommt irgendeine mysteriöse Frau rein, gibt ihm einen geheimnisvollen Auftrag und Humphrey Bogart ermittelt dann auf eigene Faust mit mafiösen Verstrickungen und hier und da und Action und Suspense. Mit dramatischen Wendungen idealerweise noch. Das alles hat mir hier irgendwie gefehlt. Also ich hatte selten, wenn nicht sogar gar nicht, das Gefühl, erstmal in einem Krimi zu sein und dann in einem Noir-Krimi zu sein. Aber darüber können wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen.
Auf jeden Fall. Also auf Jakob Nolte sind wir gekommen, weil er tatsächlich das Jahresstipendium 2025 des Wissenschafts- und Kulturministeriums gewonnen hat. Das heißt, er erhält 14.000 Euro, um einen neuen Roman fertig zu schreiben. Und er möchte so ein bisschen den fantastischen Realismus nach Niedersachsen holen. Also fantastischer Realismus, ein Genre, das man eigentlich so von lateinamerikanischen Autoren kennt, wo Lateinamerikaner auch schon in der Vergangenheit gesagt haben, das können Europäer gar nicht. Wir sind durch die Aufklärung so verdorben und so verkopft und haben da eigentlich den Kontakt zu dem Magischen oder Fantastischen verloren. Und jetzt will Jakob Nolte quasi mit diesem Stipendium das Gegenteil beweisen. Das hat mich interessiert und das war so der eine Auslöser. Und der andere war, dass die Frau mit den vier Armen am 2. Oktober in Hannover uraufgeführt wird als Schauspielfassung. Also der Autor Jakob Nolte kommt eigentlich vom Theater oder ist sehr aktiv in der Theaterszene. Es gibt eben auch eine Bühnenfassung des Romans, die man dann ab Oktober im Schauspielhaus Hannover erleben kann. Das waren so die zwei Auslöser, die mich motiviert haben, dass wir uns doch das mal näher ansehen könnten. Jakob Nolte, er kommt vom Deister, also sozusagen aus dem Speckgürtel von Hannover, lebt heute in Berlin. Ich kenne seine anderen Bücher jetzt nicht, muss ich gestehen, aber dass das eher untypisch für ihn ist, dass er sonst gar nicht so straight erzählt und sonst seine Leser noch viel, viel mehr an der Nase herumführt. Ja, die Frau mit den vier Armen, Christian, worum geht's denn da?
Das ist eigentlich ganz schnell erklärt. Eine Kommissarin findet eine Leiche, geheimnisvoll hergerichtet am Ihm-Ufer. Auf den ersten Blick wirkt das alles ein bisschen mysteriös, also kein großes Verbrechen zu erkennen. Der sieht erst so aus, als würde er schlafen. Und dann geht die Arbeit der Mordermittler auch schon los. Sie finden raus, da könnte es Beziehungen zu einem anderen Fall geben. Und eventuell steckt dahinter sogar eine Serienmörderin. Sie ermitteln in viele, viele Richtungen. Und treffen vor allem auf seltsame Charaktere. Die Ermittlungsarbeit gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Es geht darum, dass seltsame Leute aufeinandertreffen, die kuriose Gespräche miteinander führen. Wer sich hier einen Kriminalroman eigentlich erhofft, einen klassischen Kriminalroman mit Ermittlungsarbeit, mit Hinweisen, die mühsam gefunden werden sollen, wo dann kombiniert wird, der wird enttäuscht, muss ich sagen. Ich war nämlich einer von diesen. In dieser Hinsicht liefert der Roman als Krimi, finde ich, nicht, was er verspricht. Was ich aber immer rausgelesen habe, war tatsächlich diese Theaterdimension. Also es las ich für mich auch teilweise mehr wie ein Skript für ein Theaterschauspiel. Von daher bin ich sehr gespannt auf die Uraufführung im Theater, beziehungsweise Uraufführung werde ich wahrscheinlich nicht wahrnehmen, sondern eine reguläre Vorstellung. Aber das muss ich mir dann unbedingt nochmal im Theater angucken. Denn ich glaube, da funktioniert das nochmal viel besser als in einem Roman selber.
Ja, das kann sein. Also ich kann deine Enttäuschung sehr nachvollziehen. Ich dachte am Anfang auch, das ist ja wohl ein total lustloser Krimi-Plot, wo die Kommissarin zwei Leichen, also es passiert tatsächlich zweimal, dass sie die Leiche selber findet.
Genau, und das auch noch in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Also sie wird da nicht hingeleitet oder so, sondern sie stolpert einfach mal darüber. Ja.
Also da hatte wirklich jemand offensichtlich keine Lust, sich da was Interessanteres zu überlegen, sondern offensichtlich ging es dem Autor darum, direkt in die Ermittlungen einzusteigen und keine Umwege zu gehen. Es gibt auch nicht wirklich falsche Spuren, das stimmt. Es ist wirklich eine Aneinanderreihung von seltsamen Gesprächen mit seltsamen Menschen. Und es ist eigentlich eher so ein intellektuelles Puzzlespiel, das die Täterin ausgelegt hat, mit ganz vielen Anspielungen und Verweisen auf Songs, auf Film, auf Literatur, was Feuilleton-Leser sicher sehr glücklich macht, aber viele andere Leser, glaube ich, auch ein bisschen ratlos zurücklassen kann. Aber auf jeden Fall geht es um mindestens 3 Morde, potenziell noch mehr, das kommt nicht so richtig raus, von einer Frau. So viel müssen wir, glaube ich, verraten, um über das Buch sprechen zu können.
Genau, das sagt dabei auch schon der Titel.
Das stimmt.
Also nachdem ich bei der ersten Leiche gemerkt habe, es ist keine Frau mit 4 Armen, die hier tot gefunden wurde, war für mich klar, das kann dann nur noch die Täterin sein.
Ja, hat's dir denn gefallen?
Ich fand es interessant, aber gefallen kann ich nicht sagen, weil ich tatsächlich häufig nicht wusste, worauf ich mich hier eingelassen habe und der große Spaß fehlte mir. Also da wäre vielleicht eine ausgiebige Vorarbeit von meiner Seite her nötig gewesen oder ein schöneres Vorwort hätte ich mir dann gewünscht, das mich mir abholt, wo ich mich jetzt hier reinbegebe. Weil wer tatsächlich einen Krimi, einen Hannover-Krimi auch noch erwartet, der kriegt nicht viel geliefert, weil aus Hannover erfährt man jetzt auch nicht so viel und die Seele der Stadt, die Stimmung der Stadt, das bleibt alles ein großes Geheimnis, denn hier fallen viele Schlagwörter. Da ist die Limmerstraße. Er hat Limmerstraße gesagt, so nach dem Motto, alle jubeln, aber mehr kommt dann auch nicht. Oder dann geht es um den geheimnisvollen Burgerladen auf der Limmerstraße. Als jemand, der lange Jahre an der Bürgerstraße, an der Limmerstraße gelebt hat, und ich frage, was könnte das denn sein? So eine Institution gibt es nicht, die könnte es aber grundsätzlich in jeder Großstadt geben. Also für mich eher so ein Großstadtbuch.
Okay, also als Lindenerin, die auch aktuell nicht weit von der Limmerstraße lebt, würde ich sagen, dass es sich um bei Costa handelt, was jetzt leider geschlossen ist. Das war, glaube ich, tatsächlich so der erste und wirklich sehr langjährige Burgerladen an der Limmerstraße. Inzwischen, da hast du recht, gibt es da viel, viel mehr. Und vielleicht bin ich dem Autor da tatsächlich so ein bisschen auf den Leim gegangen und habe mich, so wie du das beschreibst, gefreut, dass endlich mal die Limmerstraße und das IME-Zentrum und all diese Orte, die so zu meinem Alltag gehören und die oft Gegenstand von sei es Hohn und Spott oder sei es von Kritik an Verwahrlosung, an Vermüllung, an ja Versagen des Staates vielleicht auch oder Versagen der Stadt gelesen werden, dass die hier endlich mal so ein Denkmal gesetzt kriegen, fand ich eigentlich ganz schön. Aber ich sehe auch deinen Punkt, dass nicht so wirklich die Charakteristika daraus gearbeitet sind, sondern dass es eigentlich wirklich so ein Name-Dropping ist. Und man muss eigentlich diese Orte kennen, um das so ganz auskosten zu können.
Genau, ich hatte die dann auch vor Augen, aber mir hat dann zum Beispiel gefehlt, ich meine, wir sind hier in einem Krimi, irgendwie so eine, man kann ja so eine Verfolgungsjagd durch das IME-Zentrum selber im Dunkeln, durch die Parkdecks oder so oder auch drumherum. Aber das wird auch gar nicht erst versucht. Also das IME-Zentrum steht so im Hintergrund und ist eben da. Es wird nicht mit dem IME-Zentrum gespielt und es ist auch kein Akteur. Sie gehen nicht rein, gehen nicht durch die Gänge, stehen nicht vor irgendwelchen Türen, sondern das ist halt so im Hintergrund.
Ja, das ist vielleicht dieses Theatermäßige, was du beschreibst, dass es wirklich eine Kulisse ist, die da statisch so im Hintergrund ist. Ja, verstehe ich sehr gut. Ich muss sagen, ich mag solche intellektuellen Puzzlespiele. Also ich konnte diese Leidenschaft der, so würde ich sagen, etwas autistisch veranlagten Kommissarin, dieses Rätsel zu lösen, was die Mörderin für sie ausgelegt hat, also ein Stück weit doch nachvollziehen. Es geht mir vielleicht auch so ein bisschen wie der Kommissarin, dass ich es auch wichtig finde, über diese Themen zu reden. Also ich rede auch total gerne über das Verhältnis von Männern und Frauen zueinander. Und mir scheint, dass hier viele Probleme wurzeln, die wir zurzeit haben, und dass es da auch dringenden Gesprächsbedarf gibt. Insofern hat mich der Roman doch so ein bisschen da abgeholt, wo ich stehe.
Das war bei mir so weniger der Fall. Also was ich ihm hoch anrechne, ist tatsächlich, dass er erstmal sehr auf der Höhe der Zeit ist und auch viele, viele Probleme derzeit anspricht, aber denkt das nicht so richtig zu Ende. Ich habe auch häufig gedacht, oh, kluger Gedanke, oder hier ist mal ein toller Dialog, hier ist mal eine schöne Überlegung, aber dann kommt immer so viel. Dann kommt gleich das nächste. Und ich hätte mir gewünscht, dass so die einzelnen Wellen mehr in einem flachen Gewässer sind, sodass sie besser zur Geltung kommen. Aber tatsächlich war das eine sehr unruhige erzählerische See, wo es Schlag auf Schlag für mich ging und ich einfach nicht den Moment zum Inhalten hatte, um über das, was ich gerade gelesen habe, auch wirklich nachzudenken.
Das stimmt. Also Schlag auf Schlag, was diese kleinen Anspielungen angeht, aber Schlag auf Schlag auch, was die Handlung angeht. Also es ging an einer Stelle um einen Korken, der in einer Achselarterie steckte. Dann ist dieser Korken irgendwie total wichtig als Beweisstück. Und mir ist erst so nach und nach klar geworden, dass das Problem eigentlich ist, dass da jemand der Arm abgerissen wurde.
Genau, das habe ich erst am Ende dann verstanden, ja, als es dann explizit auch mal erwähnt wurde.
Ja, ganz genau. Also daran hapert es so ein bisschen, an diesen doch irgendwie notwendigen Krimi-Elementen. Ja, du hast schon gesagt, du bist eigentlich im Thema. Du bist Fan der schwarzen Serie, der Film Noir. Erzähl doch mal, was ist so für dich typisch dafür und was magst du da dran?
Dass das Buch hier auch schon mal richtig macht, ist das Urbane. Also Film Noir gehört immer in die Großstadt. Da geht es um dunkle Gassen, Häuserecken, irgendwelche verrauchten Lokale. In der Regel spielt das nachts im Abendleben. Das macht das Buch auch richtig. Ich finde aber, hier ist es mir zu bunt, das Abendleben. Also die Charaktere sind so alles sehr, sehr schillernde, schrille Figuren. Und eher nicht so der mürrische Niedersachse, der mürrische Hannoveraner, der eher so einsilbig auf die Leute reagiert, die er noch nicht kennt, sondern die spricht man hier kurz an und dann gehen sie in einen Monolog über, der auch mal so 2-3 Seiten anhält und ein bisschen so klingt wie ein Theatervorsprechen oder zumindest wie der Macbeth-Monolog, einmal vorgetragen mit modernen Themen. Aber das war mir nicht so richtig düster.
Mhm. Ja, verstehe. Also ich muss sagen, ich kenne diese Filme aus den 40er, 50er Jahren eigentlich kaum, habe da nie so einen Zugang gefunden, dass ich Lust hätte, das zu Ende zu gucken, wenn da mal sowas im Fernsehen lief oder in einem Filmkunstkino lief. Mein Zugang zum Thema ist tatsächlich The Big Lebowski, der Film der Coen-Brüder von 1998. Das ist so ein Film, der für mich ganz doll für Erwachsenwerden steht. Also für die Lebensphase, in der sich eigentlich diese Opfer aus der Raum mit den vier Armen befinden. Und das ist, ja, vielleicht kann man sagen, so eine Parodie auf den Film Noir oder ein um die Jahrtausendwende, also so 50 Jahre später dazu entstandener Kommentar vielleicht. Und das ist eben auch ein Farbfilm, ein ganz lustiger Film, absurder Film. Und der hat mich eigentlich dazu gebracht, mich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich so Film Noir ausmacht. Also dieses urbane Setting, hast du schon gesagt. Diese schräge Detektivfigur, die auch so ein bisschen mit dem falschen Fuß in der Welt steht.
Genau, das ist hier auch erfüllt, würde ich absolut sagen. Das Kriterium, also die Box ist gecheckt.
Immerhin, in dem Punkt, also in zwei Punkten sind wir uns schon einig. Urbanes Setting, seltsame Detektivfigur. Dann kommt die Femme Fatale und die finde ich ja eigentlich auch unbedingt eingelöst. Also eine Frauenfigur, die sich nicht als Partnerin von so und so definiert, sondern die von solchen Bindungen eigentlich unabhängig ist, die so ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Machenschaften verfolgt, Sexualität als eine Art Waffe einsetzt. Und die ziemlich gefährlich werden kann und ziemlich gefährlich lebt. Wie ging's dir? Fandest du nicht auch, dass so eine femme fatale hier in die Gegenwart geholt wird?
Ziemlich. Für mich taucht sie aber zu spät auf. Das erste Drittel des Buches geht vorbei, ohne dass überhaupt die Frau mit den vier Armen so wirklich Thema wird oder auch in Erscheinung tritt. Das passiert dann alles erst relativ spät im Mittelteil. Da löst sie das auf jeden Fall ein, da gebe ich dir absolut recht. Ist auch eine sehr spannende Femme Fatale. Also ich hätte mir fast schon gewünscht, dass ich die Geschichte eher aus ihrem Blickwinkel noch mehr gelesen hätte.
Mhm. Ja, man erfährt wenig über sie, ne? Es wird angedeutet, dass sie in ihrer Jugend schon irgendwie sehr wütend war, aber mehr erfährt man dann auch nicht. Häufiges Thema im Film Noir, das kann ich aber so selbst nicht bestätigen, sondern habe es nur gelesen, sind Verzweiflung, Psychosen und Suizid. Also da würde ich sagen, auf jeden Fall check, oder?
Unbedingt sind häufig Charaktere, so ein Schattendasein fristen, auch gerne in der Theaterszene, was wir ja hier in diesem Buch zu Genüge präsentiert bekommen. Gefühlt ist irgendwie jeder, den man in Hannover irgendwo trifft, ist irgendwie mit dem Staatstheater in Verbindung. Hätte man vielleicht auch noch ein paar andere Szenen finden können.
Ja, also wir haben immerhin Lindner Kneipen. Ne? Also ich habe mich gefreut über bei Elena. Also bei Elena muss man für die Nicht-HannoverInnen vielleicht erklären, ist eine uralte Kneipe im IME-Zentrum. Also eine Kollegin, die mal mit meinem Mann vor 25 Jahren, 30 Jahren bei der Neuen Presse als freie Mitarbeiterin angefangen hat, hat damals schon eine Reportage geschrieben, in dem sie einen Abend bei Elena abgehangen hat und beschrieben hat, was für Charaktere da so zu den Stammkunden gehören. Meinst du nicht, dass das schon so ein Noir-Ort ist, wo die Nachtschwärmer und diese etwas verlorenen Gestalten sich treffen?
Grundsätzlich ja, allerdings werden die mir in dem Buch zu wenig ausgeführt. Also dann kommen wir in so einen Ort, der wird dann benannt. Das könnte aber dann auch im Prinzip jede andere Gaststätte sein. Mhm. Und auf die Leute, die so links und rechts dann auch sitzen, ob die eine Bedrohung darstellen oder was sie so hinzufügen, darauf wird ja gar nicht eingegangen, leider. Die gehen alle sehr, sehr zielstrebig hin, treffen da die Kellnerin zum Beispiel im Burgerladen, die erzählt ihnen ja auch schon alles.
Ja, die müssen gar nicht, machen die immer, genau. Komischerweise. Sie bieten auch meistens Kaffee an, was ich jetzt irgendwie auch gar nicht immer so bereit hätte, wenn die Polizei bei mir klingeln würde. Ja, die Menschen sind da vielleicht etwas offener geschildert, als die Hannoveranerinnen und Hannoveraner tatsächlich sind,
oder? Ja, das hat mich insgesamt sehr gewundert. Also den typischen Hannoveraner habe ich da nicht erkennen können. Außer vielleicht bei der Ermittlerin, aber selbst da nicht so richtig. Also es ist für mich mehr so ein Streifzug durch die hannoversche Theaterszene gewesen. Oder vielleicht auch durch die akademische Welt. Da habe ich auch so den diversen Bezug gefunden, an den ich mich zurückerinnern konnte aus meiner Studienzeit. Das kam mir bekannt vor, aber das war mir noch alles viel zu selten.
Ja, verstehe. Also würdest du sagen, kann man das als Regionalkrimi bezeichnen?
Ja, das ist ja leider grundsätzlich so ein Ding, was sehr gerne gemacht wird. Man nimmt einfach irgendeinen Ort, damit man das verorten kann. Also ich lese zum Beispiel sehr gerne Urban Fantasy Bücher. Die Flüsse von London zum Beispiel, das spielt in London, wie man vom Titel erkennen kann. Aber das spielt in London, weil sich das offenbar gut verkauft. So wirklich wichtig ist das nicht. Das würde auch in jeder anderen Stadt funktionieren, die Flüsse hat.
Vielleicht hätte sich das Buch tatsächlich besser verkauft, wenn es in London gespielt hätte.
Genau, oder? Und ich glaube, mit minimalem Aufwand könnte man das einfach dahin transportieren, ohne dass wirklich was an der Story verloren gehen würde.
Ja, vielleicht gibt es ja nochmal einen Verkauf der Filmrechte. Und wir erleben das nochmal in einem ganz anderen urbanen Setting. Ja, also ich denke, dass so ein Unterschied auch ist, dass Regionalkrimis oft so einen gewissen Lokalpatriotismus oder so eine gewisse Romantisierung des Ortes haben, wo das Ganze spielt. Und da ist eher so eine kühle Haltung. Also so, was ich glaube ich noch so den warmherzigsten Satz fand, ich lese das mal vor, Polizei Hannover, sagte Rita. Also Rita ist die Kommissarin der Polizei Hannover, also meldet sich quasi am Telefon. Zwei Wörter, die sie mit Stolz aussprach. Zwar war Stolz die faulste Art von Liebe, aber immerhin Liebe. Also erstens ist sowieso so ein goldener Satz, wie so goldene Sätze da immer mal wieder eingestreut sind und beschreibt vielleicht die Haltung der Hannoveranerinnen und Hannoveraner zu ihrer Stadt ganz gut, oder? Die faulste Art von Liebe, könnte was dran sein.
Auf jeden Fall. Ich fand das auch eine der stärksten. Und du hast recht, sowas ist immer wieder schön reingesprenkelt. Auch wenn man Passagen findet und denkt, oh, was soll das jetzt hier? Trifft man immer wieder auf solche Juwelen, was sehr schön ist. Was ich mir da aber natürlich auch wieder gewünscht hätte, ist Show, don't tell. Also uns wird das erzählt, dass die so sind, die Hannoveraner, aber das erfahre ich halt nicht aus dem, was ich von den Hannoveranern selber sehe.
Ja, ja. Auch schön fand ich eine Stelle, das ist diesmal der Autor, der da spricht, also nicht eine Figur oder das Erzähler-Ich, das da spricht. Es war das erste Mal seit der Expo 2000, dass Dinge, die in Hannover passierten, den Rest der Republik interessierten. Wenn man von dem parteiübergreifenden Ekel absah, den einige Politiker der Region in der Lage waren auszulösen. Richtig, richtig böse, oder?
Ja, da ist ja zwischendurch auch mal die Hannover-Connection mit Carsten Maschmeyer, wird ja auch nochmal ganz explizit erwähnt.
Auch das finde ich ehrlich gesagt ein Noir-Element, oder? Kann man sagen, Carsten Maschmeyer ist ein Noir-Element?
Ah, dafür hat er mir dann keine zentrale Rolle, wenn er jetzt noch so als der große Kingpin im Hintergrund Finanzmafia auftauchen würde, was dann aber vielleicht doch ein bisschen sehr Fantasy in dem Aspekt wäre. Das wäre eher nur ein Element. Aber so wird das so reingestreut.
Ja, das stimmt.
Und auch die Polizeipräsidentin, die da irgendwie mit zusammenhängt und sich freut, in diesem Männerclub dabei zu sein und da gar nichts Verwerfliches dran findet, das ploppt dann so auf, wird aber gar nicht mehr weiter verfolgt. Also es hat keine Relevanz für die Story.
Aber ich finde, das sind so Elemente, also ob das jetzt noir ist, kannst du wahrscheinlich besser beantworten als ich, aber es zeigt so das Vertrauen in den Staat ist erschüttert. Stimmt, das ist nicht Teil der Handlung, es wird nur so gedroppt, aber ich finde, es beschreibt so eine Stimmung, die ich sehr gegenwärtig irgendwie auch finde. So dieses Gefühl, man kann da eigentlich nur sich selbst vertrauen oder muss irgendwie die Dinge in die eigenen Hände nehmen, weil der Staat ist irgendwie so ein bisschen anrüchig unterwegs.
Ich sehe, du bist eine sehr dankbare Leserin für den Herrn Nolte, weil mir wurde das dann aber zu wenig ausgeführt. Also gerade so diese Schattenwelt und dass der Protagonist sich vielleicht machtlos fühlt oder dagegen aufbegehrt, das habe ich bei der Kommissarin zum Beispiel gar nicht so rausgehört. Das fehlte mir dann als wirklichen Aspekt. Mhm, du führst das so schön zu Ende. Vielleicht hättest du im Lektorat mal eingreifen sollen. Wäre auf jeden Fall noch ein schöner Aspekt gewesen in dem Punkt.
Würdest du sagen, Humphrey Bogart greift ein? Also ist das sozusagen ein Sozialrebell, der Dinge zum Besseren wendet?
Nicht aus der Motivation heraus, unbedingt Dinge zum Besseren zu wenden. Er ist ja selbst so ein bisschen kriminell, also alles ein bisschen anrüchig, was er so macht. Aber er versucht dann, und das ist dann so die moralische Komponente, die ich aus dem Noir-Segment da rauslese, er versucht dann doch das Richtige zu tun, obwohl er eigentlich nicht in der Position ist und es auch niemand von ihm erwartet, dass er das Richtige tut. Aber es ist dann doch das letzte moralische Aufbegehren eines eigentlich schon fast abgrundtief verlorenen Charakters.
Ja, das hast du total schön gesagt, finde ich. Ja, das stimmt. Das hat unsere Kommissarin hier so nicht. Das ist nicht ihre Art. Ja, ich fand dieses Zitat, es war das erste Mal seit der Expo 2000, dass Dinge, die in Hannover passieren, auch den Rest der Republik interessieren, auch noch aus einem anderen Grund bezeichnend, weil ich glaube, das ist so ein Komplex, den die Leute hier haben. Herr Nolte kommt ja selber auch aus der Region, also möglicherweise hat er auch ein bisschen was von diesem Komplex mitbekommen. Und das ist, glaube ich, das, was Leute wirklich denken. Sie haben dieses Image, glaube ich, sehr verinnerlicht, irgendwie uninteressant zu sein und haben auch irgendwie große Schwierigkeiten, was Nettes über ihre Stadt zu sagen oder nicht in so einen selbstironischen Gestus zu verfallen. Ich glaube, wir haben schon mal bei anderer Gelegenheit darüber gesprochen, ne, dass du meinst, die Leute müssten eigentlich mal mehr an sich selbst glauben, dann würden es andere auch tun, oder?
Genau, ich fand ja dann den Begriff, den ich immer aus der Immobilienwelt mitnehme, Hannover ist die Königin der B-Städte. Finde ich eigentlich sehr schön. Ich meine, es ist ja auch kein Verdienst, einfach eine große Stadt zu sein und damit zu starten, indem man einfach 1 Million Einwohner hat. Deswegen kann man, finde ich, auch selbstbewusst sein als B-Stadt und einfach sagen, hier, wir machen das Beste aus unseren Dingen und wir sind darauf stolz drauf. Und wir müssen jetzt nicht immer die erste Geige in der Republik spielen. Ist uns doch egal, was der Rest des Landes von uns denkt. Wir in Hannover machen unser Ding. Viele denken ja hier auch so. Das ist auch der positive Aspekt. Führt aber natürlich vielleicht auch manchmal ein bisschen zu so Trägheit und Selbstgefälligkeit.
Noch ein Aspekt, über den ich gerne mit dir sprechen wollte, ist, was hat das Ganze für einen Sinn? Was will der Autor uns damit sagen, fragt man im Deutschunterricht. Ein Mann, Jakob Nolte, hat eine Geschichte über eine Frau erfunden, die Hassverbrechen an Männern begeht. Ist das der Roman der Stunde? Hat das was mit unserer Gegenwart zu tun?
Oh, am Anfang würde ich erstmal spontan sagen, nein, aber wahrscheinlich liege ich falsch. Deswegen überlasse ich dir gerne mal den Vortritt.
Nein, das glaube ich nicht, dass du falsch liegst, aber ich freue mich darauf, mit dir zu diskutieren. Also mein Gedanke war, hier spiegelt sich eigentlich so diese aktuelle Diskussion über Femizide. Also die Frage ist ja, brauchen wir eine neue Definition, was Mord ist, und muss man da diesen Aspekt Femizid als Mordmerkmal aufnehmen? Also dass ein Mann eine Frau tötet, um Besitz und Kontrolle auszuüben über diese Frau und ihr Leben. Und hier ist es quasi umgekehrt. Also beim Femizid geht es darum, dass Männer entscheiden, dass eine Frau das Recht zu leben verwirkt hat, weil sie sich eben nicht in die Lebenspläne dieses Mannes einfügt, indem sie einen Partner vielleicht verlässt oder indem sie als Tochter die Ansprüche ihrer Familie erfüllt. Hier ist es genau umgekehrt. Eine Mörderin entscheidet, dass es besser wäre, wenn diese Männer nicht leben würden. Allerdings nicht für ihr Leben besser, sondern sie stellt für ihre Opfer so eine Art Diagnose und vollstreckt dann sozusagen, die Therapie an ihnen, kann man vielleicht sagen.
Sie wird ja auch als Psychologiestudentin vorgestellt an einem Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das nachher erhärtet wird oder ob das einfach nur ein Alias von ihr ist.
Ich glaube, sie hat sich nur an einer Stelle so ausgegeben, aber das passt schon ganz gut, ne? Ja, sie hat, was mich auch so an männliche, misogyne Mörder aus der Realität erinnert hat, auch so eine Art Manifest hinterlassen in diesem Abschlussgespräch, zu dem sie die Kommissarin praktisch zwingt. Also das hat mich so an Anders Breivik zum Beispiel in Norwegen erinnert oder an den Mörder von Hanau, die auch so krude, frauenfeindliche Manifeste hinterlassen haben. Ich lese vielleicht mal eine Stelle vor, damit so ein kleiner Eindruck entsteht.
Oh ja. Das Spiel übrigens, das Finale im Mövenpick-Café am Kröpke. Ich habe da noch nicht auf die Karte geguckt, aber beim nächsten Mal schaue ich auf jeden Fall, ob es da mega teure Weine gibt. Das hat mich so ein bisschen getriggert, ob das tatsächlich der Realität entspricht oder ein fantastisches Element ist. Das werde ich auf jeden Fall noch recherchieren.
Das habe ich auch nicht überprüft. Ich habe auch nicht überprüft, ob es diese süße Versuchung für zwei gibt, diesen Eisbecher, den sie da gnadenlos schmelzen lässt. Also sie hat, wie gesagt, die Kommissarin da so herzitiert und sagt, über all das wollte ich mit dir reden. Weißt du, in so einer saftigen Geste der Aufklärung, über Männer, über Geld, über Krankheit, über Pharmakonzerne, die dank der epidemischen Ausbreitung von Depressionen Milliardengewinne erwirtschaften, über Therapieplätze, Seelsorge, über Sex, über Sex als Gewalt, über Sex als Entfremdung, über Oberflächen, über Popmusik, über Geschlechter. Diese blöde Mishima-mäßige Suizidvorstellung, die wir bei Männern haben, während es bei Frauen immer als irgendwie kraftlos dargestellt wird. Also, dass uns selbst im finalen Akt der Selbstbestimmung noch abgesprochen wird, Größe zu besitzen. Ja, ich muss sagen, da hat mich diese Mörderin so ein bisschen erwischt, weil das sind alles so Themen, über die ich eigentlich auch gerne rede und wo ich auch finde, dass es so einiges darüber zu reden gibt gesellschaftlich. Ich denke, heute sind es unheimlich emotionale Themen, also zum Beispiel die Frage, brauchen wir eine geschlechtergerechtere Sprache, wird mit unglaublich viel Hass beantwortet, den ich oft sehr, sehr irrational finde. Oder zum Beispiel Das ist nach dem Erscheinen des Romans erst passiert, dass die Trump-Administration Forschungsergebnisse, Forschungsstudien aus den Gender Studies löscht. Auch da wird einfach so verhindert, dass über diese Dinge geredet wird. Und die Mörderin antwortet darauf sogar mit der Kettensäge. Und das fand ich schon einen sehr drastischen Kommentar zum aktuellen Geschehen.
Ja, wobei mir auch gefallen hat, dass eigentlich das Grundmotiv, es geht ja um einsame Männer, wo ja auch gezeigt wird, okay, Männer haben es auch nicht leicht in dieser Welt. Es geht um Heranwachsende, meistens Anfang 20-Jährige, total verloren kommen, entweder mit ihrer Familie sind sie allein gelassen, haben keine sozialen Kontakte, sind beruflich total desillusioniert und vegetieren eigentlich nur so vor sich hin und finden dann quasi hier den Todesengel, der sie erlöst. Das wiederum kommt mir viel zu kurz. Wenn du mir das nicht gesagt hättest, zum Beispiel mit diesen der Spiegelung der Femizide, wäre mir das so gar nicht aufgefallen. Aber wo du es sagst, ja genau, das ist es ja eigentlich.
Mhm. Ja, das stimmt. Man hätte das noch sehr viel weiter ausbauen können. Aber es zeigt vielleicht einfach auch das krude Weltbild einer Mörderin. Also das muss man ja auch sagen, das ist nicht Robin Hood, sondern das ist wirklich eine ziemlich psychotische Killerin. Sie muss ja nicht recht haben mit dem, was sie da sagt, aber trotzdem meine ich, dass diese Themen wichtig sind und dass Jakob Nolte da so einen ganz interessanten Punkt gesetzt hat, um über diese Themen zu reden.
Ja, ich finde ja auch nicht, dass es Erfordernis ist, des Autors das einzuordnen, aber so ein bisschen mehr Kontext und Erklärung hätte ich mir dann schon gewünscht als Leser.
Fandest du das Buch eigentlich männerfeindlich?
Oh ja, das auf jeden Fall. Also es gibt da keine Männerfigur, erstmal mit der ich mich identifizieren könnte oder wollte. Und gerade problematisch finde ich dann auch die Opfer, die jungen Männer, die umgebracht werden. Dadurch, dass die Mörderin am Ende auch so unkommentiert dann ihr Pamphlet nochmal runterbeten kann, kommt das so rüber wie, ja, das waren ja auch Loser, die hatten es nicht anders verdient. Mhm. Und tatsächlich wird das aus meiner Sicht in der Geschichte auch so ein bisschen dargestellt, dass die auch irgendwie schon offenbar selbst Schuld haben. Dass das aber eigentlich die Opfer sind, mit denen wir Mitleid haben sollen, das habe ich nicht gefühlt als Leser. Das hätte ich aber, finde ich, eigentlich fühlen sollen. Oh, da ist jemand gestorben und das muss mir jetzt in der Seele wehtun. Aber die Leute wurden so unsympathisch dann im Verlauf des Buches dargestellt, dass so eine Egalhaltung ein bisschen auch eintritt und dass ich schon fast wieder die Mörderin verstehen kann, auch wenn ihre Ausführungen ziemlicher Quatsch sind. Aber emotional werde ich da in diesem Buch komisch gesteuert.
Ja. Ja, also ging mir nicht so, muss ich sagen. Also ich habe in jedem Moment eigentlich diese Männer als Opfer wahrgenommen. Da lassen sich sicherlich auch Parallelphänomene in der Literatur oder in der Wirklichkeit mit dem umgekehrten Geschlechterverhältnis finden. Zum Beispiel Lolita, die ja immer so als verführerische Kindfrau gelesen wird. Und dabei finde ich, wenn man diesen Roman wirklich liest, dann wird ganz deutlich, dass sie ein Opfer ist und dass sie die ganze Zeit sexuell missbraucht und sexuell ausgebeutet wird und dass sie überhaupt keine Verführerin ist. Aber ich glaube, da spielt sich einfach auch extrem viel im Kopf der Leserin oder des Lesers ab. Und letztlich gehört das ja auch zum Lesen dazu. Also das Buch wird ja nicht alleine vom Autor verfasst, sondern die lesende Person hat da ja immer ein Mitspracherecht.
Da muss man aber sagen, hier sind halt sehr viele Personen, die immer so angerissen werden. Und das Bild, das ich von der Person habe, das wird mir dann schon... Manchmal habe ich keine andere Möglichkeit, als mir das zu machen, weil ich einfach nicht genug Angebot vom Autor bekomme, dass ich mir daraus wirklich selbst was bilden kann, sondern ich habe so wenig Fetzen von der Persönlichkeit, dass ich eigentlich krampfhaft versuche, daraus schnell noch was zu machen. Und das kann dem, was der Autor darstellt, jetzt auch gar nicht mehr groß widersprechen.
Ja, okay. Also wir sind da unterschiedlicher Meinung, was die Macht des Lesers, der Leserin angeht.
Grundsätzlich gebe ich absolut recht. Der Leser bildet ja die Gestalt am Ende selbst im Kopf. Aber da brauche ich halt, um mir ein qualifiziertes Bild zu bilden, brauche ich ein bisschen mehr. Also von daher weiß ich auch gar nicht, ob es so klug war, sie zur Massenmörderin zu machen, also Serienmörderin immerhin, oder ob es nicht besser gewesen wäre, tatsächlich einfach mal einen Fall intensiv zu untersuchen. Ist ja sowieso kein Kriminalroman gewesen, sondern eher so ein Sittengemälde. Und da hätte man, finde ich, mehr in die Tiefe gehen sollen, statt in die Breite.
Ja, Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Übrigens kann ich dir versichern, dass ich auch keinen weiblichen Charakter gefunden habe, in deren Haut ich gerne stecken würde. Also auch die finde ich alle unsympathisch und traurig. Also am ehesten dachte ich mir, dass Haarliebli noch...
Ja, die Namen sind manchmal etwas kurios.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ist das eine Asiatin? Ist das ein asiatischer Vorname vielleicht? Oder ist das einfach H.Liebli, also eine Abkürzung? Auf jeden Fall dachte ich, dass das so eine Frau ist, die ihr Leben irgendwie ein bisschen besser im Griff hat als die meisten anderen Figuren. Und dann kommt im Epilog einer der allerletzten Sätze, ist ihr gewidmet. Und da steht, dass sie sehr darunter litt, dass sie nur die zweite Frau im Kommissariat ist, nachdem nun ihre Kollegin Erfolg hatte und auch diesen Fall wieder gelöst hat. Und dann tröstete sie sich damit, dass in ihrem Leben eigentlich die Familie Priorität hat. So, also das fand ich nochmal so einen Schlag ins feministische Kontor, der mir eigentlich auch diese Person madig gemacht hat.
Ja, wobei ich die Kommissarin selbst jetzt nicht grob unsympathisch finde. Aber auch wo du das Rollenbild so ansprichst, am Ende sind wir plötzlich bei Fast and Furious in der Provence und dann fahren sie noch so Sportwagenrennen. Und ja, das macht dann die Kommissarin auf einmal.
Das hat mich auch geärgert. Das, was wirklich cool ist, das passiert dann außerhalb von Niedersachsen. Das hätte man doch wirklich auch im Harz machen können.
Definitiv. Also da gibt es auch schöne Strecken bei Basinghausen, denke ich, wo man mit dem Rallyewagen fahren kann.
Ganz bestimmt.
Das muss man eigentlich nochmal genauer zusammensetzen, wie da die einzelnen Charaktere beschrieben würden, wo dann die typischen Fraueneigenschaften und die Männereigenschaften verortet sind. Bei der Killerin würde ich auch sagen, die ist eigentlich mit den ganz typischen Attributen konnotiert, die man eigentlich so Männern zuschreibt. Also auch gerade misogynen Personen.
Okay. Okay, ich hätte sie ja mehr so als femme fatale beschrieben, aber auch da können wir ja unterschiedlicher Meinung sein.
Das schimmert dann auch so durch, aber das ist eher so diese Lolita-Maske, die sie sich dann teilweise gibt, so als das bunte, lustige Partygirl oder auch mal unbedarft. Aber die wahre Persönlichkeit hat mich dann eher so schon Richtung Hannibal Lecter erinnert.
Ja, große Fußstapfen. In die Frau mit vier Armen da tritt. Ja, jetzt haben wir lange geredet. Haben wir das Wichtige gesagt über die Frau mit den vier Armen? Ich denke ja, oder?
Ich denke auch.
Ja, dann würde ich doch sagen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, machen Sie sich Ihr eigenes Bild und hören Sie auch bei den Kollegen nochmal rein. Niklas Kleinwächter, Klaus Wallbaum und Thomas Lader haben sich nämlich noch zwei andere Sommerlektüren vorgenommen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause, oder?
Genau, und vielleicht treffen wir uns alle wieder bei einer Theatervorführung von Die Frau mit vier Armen im Staatstheater Hannover.
Ja, das wäre doch nett. Dann sage ich mal bis bald.
Bis bald.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.